Ach, vielen Dank. Ja, vielen Dank, ihr lieben Sänger, für alle Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt. Auch alle, die einiges dazu beigetragen haben zu diesem Gottesdienst. Ich empfinde ihn sehr bewegend. Hätte am liebsten nicht gepredigt, sondern länger zugehört. Weiß auch nicht, ob ich jetzt so der richtige Kandidat für diese Predigt bin. Also Fachmann für Leid bin ich ja nicht. Ja. Aber ich krieg's auch diese Botschaft nicht ohne meine Biografie über die Bühne gebracht. Ja, also Leid ist etwas, das mich im Leben schon über viele Jahre begleitet. Ich war im Vorschulalter, als wir nach Deutschland kamen, und kurz danach wurde meine Mutter krank. Kurz vor meiner Einschulung starb sie. Ich habe 7 Geschwister und davon haben wir uns als Familie nicht mehr erholt. Das heißt, es gab nur ganz begrenzte Mahlzeiten bei uns zu Hause. Und dann waren wir aber in so einer ganz frommen Kirche unterwegs, in der es ganz schnell irgendwelche fromme Antworten gab. Und da merkte ich schon als junger Mensch, ich war da sehr distanziert innerlich, wo ich gedacht habe, na, ob sich das auch mit meiner Lebenswirklichkeit deckt, was man mir in diesem frommen Hause so mitgibt. Und als dann vor 2 Jahren unsere Tochter nach 7 Monaten Koma verstarb, taten sich diese Fragen nochmal auf. Und da habe ich gedacht, so, ich nehme mich raus. Und das habe ich auch gemacht. Und diese Frage will ich für mich ergründen. Was trägt? Welche Rolle spielt Gott in dem ganz normalen Lebensalltag? Und ich habe dann auch ziemlich viele Bücher gelesen, so 10, 12 fromme Bücher, die dann Antwort geben auf solche Fragen mit einer ziemlich unbefriedigenden Situation am Ende. Habe mich dann hingesetzt und nachdem der Rauch sich so bei uns Adams verzogen hat, wir waren im Urlaub, ich habe mir eine Woche Zeit genommen und habe dann ein Glaubensbekenntnis geschrieben. Also nicht eins zum Veröffentlichen, sondern nur, nachdem der Rauch sich jetzt verzogen hat, was glaubt Eduard Adam noch? Ist das noch genug, um weiter mit Jesus zu gehen? Ist das noch genug, um an einer Bibelschule unterrichten zu können? Ist das noch genug, um Mitglied an der Gemeinde, in der Gemeinde Detmold Nord sein zu können? Was ist so unterm Strich ganz existenziell übergeblieben? Und auf diesem Weg nehme ich dich jetzt mit und ja, wir schauen, wie weit wir kommen. Was in schweren Zeiten trägt? Mir fällt auf, wenn ich die Bibel lese, dass Gott für sich beansprucht, er hält und trägt diese Welt. Da lesen wir in Hebräer 1, Vers 3, er ist der Abglanz seiner Ewigkeit, hier ist von Christus die Rede, und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort oder seinem mächtigen Wort, je nachdem, wie wir das übersetzen wollen. Gott beansprucht für sich, diese Welt existiert, weil ich sie halte. Und solange ich sie halte, wird diese Welt sein. Und dann stellt sich aber auch die Frage, wie bekomme ich Jesus, den Erhalter, und eine notvolle Welt zusammengebracht? Das ist eine ganz existenzielle Frage. Also wie kriege ich die Not im Gazastreifen mit dem Erhalter Jesus zusammengebracht? Während meines Studiums teilte ich mir eine Zeit lang mit einem jungen Mann das Zimmer, der war Pastor einer Palästinensergemeinde. Der sagte, wie soll ich sowas predigen in meiner Palästinensergemeinde, ihr, die ihr Israel so toll findet? Hast du da mal drüber nachgedacht? Dann stelle ich auch fest, ja, gute Frage. Dann lese ich, dass alle 3 Sekunden ein Kind an Unterernährung oder an der Folgen von Unterernährung stirbt. Jetzt hier in unserer Welt. Rechne das mal hoch, was das für den Gottesdienst bedeutet. So, und dann stehen wir hier und sagen, Gott hält diese Welt. Und auf der anderen Seite gibt es so ein unfassbares Elend. Und da dürfen wir die Augen ja nicht vor verschließen. Theologen wären nicht Theologen, wenn sie dafür nicht ein gutes Wort erfunden hätten. Das ist die sogenannte Theodizee-Frage. Das ist ein falsch übersetztes Wort. Ja? Also Theo aus dem Griechischen für Gott und Dizee kommt von Dikaios, also von Gerechtigkeit. Und weil das die französischen Philosophen entwickelt haben, dieses Wort, die sagen nicht Dikaios, sondern Dizaios, heißt das Wort jetzt überall auf der Welt Theodizee-Frage. Wie ist Gottes Tun zu rechtfertigen in dieser Welt? Also, und das ist eine ganz quälende Frage. Wenn Gott gut ist, warum gibt es so viel Elend? Will er nicht helfen? Oder kann er nicht helfen? Dann ist er nicht allmächtig. Wie kriegen wir das zusammengebracht? Ich weiß nicht, ob du solche Fragen zulässt in deinem Herzen. Ich wünsche es dir. Es gibt manche Dinge, die müssen wir durchringen für uns. Gott beansprucht für sich, ich halte diese Welt. Zwei Bücher will ich noch empfehlen, bevor ich loslege. Das eine, Kennt Gott mein Leid, von Hans-Peter Hempelmann. Hans-Peter Hempelmann ist ein ganz begnadeter Theologe, Professor. Ich habe mehrere Vorlesungen von ihm gehört. Er leitete das theologische Seminar in Bad Liebenzell, bis seine Frau krank wurde und er alles dran geben musste. Und zu Hause seine Frau pflegt und er reflektiert so ein wenig über seinen theologischen Werdegang, über dieser Fragestellung. Das andere, warum ich trotzdem glaube, hier berichten verschiedene Menschen von Leid, das sie durchlaufen haben und was das mit ihrem Glauben machte. Ist auch manches dummes Zeug, was da drin steht, aber auch manches sehr Gutes. Ja, das sind ja so zwei Bücher, von denen ich sagen würde, von all denen, die ich gelesen habe, gefielen mir die am besten und die haben natürlich auch diesen Vortrag hier mit beeinflusst. Also ganz deutlich beansprucht das die Bibel für sich, dass Gott diese Welt hält und trägt. Ja, da steht, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, Gott hat eine Welt konzipiert und er will, dass die läuft, so wie er sie konzipiert hat. Ich denke da auch in 1. Mose 8, Vers 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Bis dahin, dass wir in Lukas 12 lesen, auch die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Bei einigen muss man da nicht ganz so viel zählen. Ja. Und dennoch gilt unterm Strich, Gott beansprucht für sich, ich halte diese Welt bis hin zu, ich halte dein ganz konkretes Leben, Dinge über dich, die du selbst nicht weißt, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Ich weiß es. Ich halte diese Welt. Und das ist ja auch ganz tröstlich. Also Gott konzipiert eine Welt und auf die können wir uns verlassen. Deshalb können wir rechnen. Deshalb gibt es Physik, deshalb gibt es Medizin. Stell dir vor, die physikalischen Gesetze wären an jedem Morgen neu. Oder der Körper wäre jeden Morgen anders aufgebaut. Da wäre der Mediziner arbeitslos. Also Gott beansprucht, ich halte diese Welt. Ich dachte, ich illustriere das mal in einem Beispiel. Also nehmen wir mal so ein Schiff. Ich habe keine Ahnung von Schiffen. Ja, was wiegt so ein Kahn? Keine Ahnung. Ich mache mal eine runde Zahl, damit man es gut rechnen kann. 100 Tonnen. So, wiegt dieses Schiff. Und jetzt liegt es im Trockendock. Was wiegt das Schiff im Trockendock? 100 Tonnen. Ganz einfach. Jetzt kommt jemand auf die Idee und sagt, ich lasse dort Wasser rein. Was wiegt dieses Schiff, wenn es im Wasser schwimmt? 100 Tonnen. Ganz einfach. Ja. Und es ist ein Gesetz der Logik. Ein schwimmender Gegenstand verdrängt genauso viel Wasser, wie er wiegt. Also wie viel Wasser verdrängt dieses Schiff? 100 Tonnen. Ist einfach. Ne? Und Gott sagt, ich wache drüber, dass das funktioniert. Jetzt fährt das Schiff raus aus dem Hafen und es wird ein bisschen hügeliger. Die Wellen kommen. Wie viel Wasser verdrängt das Schiff? Immer noch 100 Tonnen. Jetzt kommt es an den Hafen und bunkert 2 Tonnen Diesel. Was wiegt das Schiff jetzt? 102 Tonnen. So viel Wasser verdrängt das, ganz logisch. Ja. Und jetzt kommt noch ein Passagier auf das Schiff. Der wiegt 80 Kilo. Wie viel Wasser verdrängt das Schiff? Ja. 102 Tonnen und 80 Kilo. So. Das können wir berechnen. Aber jetzt passiert was Merkwürdiges. Bei Nacht rennt eine Ratte über das Tau und verkriecht sich im Schiff. Hat keiner mitbekommen. Die Ratte wiegt 200 Gramm. Wie viel Wasser verdrängt jetzt das Schiff? 100 Tonnen, 102 Tonnen, 80 Kilo und 200 Gramm. Hat keiner mitbekommen. Trotzdem ist das so. Ja. Also Gott wacht über diese Welt und sagt, ich halte sie und ich habe sie angestoßen, weil ich will, dass sie läuft, wie sie läuft. Und deshalb werde ich aufhören, Sommer, Hitze, Tag und Nacht, Saat und Ernte. Es wird nicht aufhören, weil ich will, dass diese Welt so läuft. Und diesen Satz finde ich sehr bezeichnend, hier unten. Gott garantiert, dass diese Welt im Normalfall normal läuft. Ich sage den Satz nochmal, der ist so einfach wie genial. Gott will, dass diese Welt im Normalfall normal läuft. So hat er sie konzipiert. Weil
ich habe festgestellt, bei uns Christen ist das so, immer wenn uns eine Not tangiert, dann wollen wir, dass die Welt nicht normal läuft. Dann sagen wir, Herr, die Welt soll normal laufen, aber für Eduard Adam setzt du bitte alle Naturkräfte außer Kraft. Das Schiff wiegt jetzt nur noch 22 Tonnen. Sonst passt es nicht auf meinen Hänger. Wir verstehen das Prinzip. Gott schafft eine Welt, weil er will, dass sie so läuft, wie sie läuft. Und er sagt, ich halte sie und trage diese Welt. Und dann finde ich aber auch Bibelstellen, dass ich den Eindruck habe, was ist das denn? Fällt Gott am Ende diese Welt aus der Hand? Diese Welt als Ganzes? Oder vielleicht auch deine und meine Welt, wenn denn schwierige Zeiten über uns kommen? Da lese ich in 1. Petrus 1, Vers 6, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Er schreibt an Christen. Und einige von denen werden ihr Leben lassen müssen für den Glauben. Gott, warum greifst du denn nicht ein? Warum hilfst du denen denn nicht? Die sind zutiefst traurig in mancherlei Anfechtung. Oder da lese ich Stellen wie diese hier. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich krank in Milet. Gott, warum hast du denn nicht geholfen? Das war ein Missionar und er konnte nicht mehr missionieren, weil er krank war. Der hat Paulus sogar aufgehalten, solange, dass Paulus ihn irgendwann hat liegen lassen und gesagt, fertig, sei krank, ja, ich ziehe weiter, ich kann nicht warten, bis du gesund wirst. Warum lässt du das zu, Gott? Oder da lese ich über Paulus selbst, da ist er in der Gefangenschaft am Ende seines Lebens und er schreibt dort, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist nahe. Paulus ist im Gefängnis und er weiß, ich werde hingerichtet werden. Und Gott, warum hilfst du nicht? Paulus sagt, ich weiß, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Wie kriege ich das denn zusammengebracht, Gott, dass du diese Welt hältst? Und dass sie manchmal doch so mir erscheint, als würdest dich nicht kümmern. Als würdest du nicht eingreifen wollen. Wie gehen wir damit um? Wie soll ich mich auf dich verlassen, Herr? Was trägt denn noch? Und dann fällt mir auch ein, Leid und Scheitern passt irgendwie nicht zur Gemeinde. Unsere Zeugnisse sind ganz oft so aufgebaut, es geht mir schlecht, Gemeinde betet, nachher geht's gut. Dass da etwas überhaupt nicht gelingt, das wollen wir manchmal nur mit Zähneknirschen hinnehmen. Und mir fällt auf, es gibt ein paar ganz tolle Begründungen im Umgang mit Leid, die unter den Christen rumgereicht werden und die sind alle gut. Und sie sind auch alle gut gemeint, aber sie erfassen die Wahrheit nur zum Teil. Ich nenne mal einige Klassiker. Wir neigen dazu, Erklärungen zu suchen, die Gottes Allmacht und unser Scheitern irgendwie zusammenbringen wollen. Und dazu gibt es ein paar richtig gute Erklärungsansätze, die ich versuche mit uns zu betrachten. Ein Erklärungsversuch ist die persönliche Frömmigkeit. Also wenn du nur richtig betest, dann wird Gott wirken. Also wenn am Ende deines Gebetes du noch sagst, im Namen Jesu, und dann noch eine Verheißung kennst, die du drauflegst, wenn das Ritual stimmt, dann kriegst du Gott bewegt. Das meine ich mit Erklärungsversuch, persönliche Frömmigkeit. Wenn das Ritual nicht stimmt, Pech gehabt, hast du irgendwas falsch gemacht. Ich erinnere mich an eine Person, also ich arbeite in einem Missionswerk, mein Gehalt kommt großteils durch Spenden ran und ich hörte von einer Person, die uns über Jahre mit Spenden als Familie unterstützt hat, dass sie sehr schwer krank sei. Ich setze mich also ins Auto, fahre zu ihr hin und kommen dort rein in das Krankenzimmer. Sie war nicht mehr im Krankenhaus, sondern zu Hause, weil man gesagt hat, wir können ihr nicht mehr helfen. Und ich bin medizinisch nur ein Laie. Aber das war ein Bild des Elends. Die Person, die lag dort vollkommen zusammengefallen, ihr Gewebe. Sie trug so einen Gummianzug, weil das Gewebe schon so zerfiel und es näste überall durch. Und jetzt sitze ich bei dieser Person am Bett.
eine Person, eine Heldin für Jesus, die Person. Und ich frage, wie es geht. Und höre ganz viele Klagen. Und dann sage ich der Person, du wirst Jesus sehen. Hast du dich darauf vorbereitet? Und dann kommt etwas, das hat mich überrascht. Sie schreit mich an, schweig! Schweig, sei still! Und ich dachte, was habe ich falsch gesagt? Ja. Dann sagt sie, ich glaube, dass der Herr mich heilt. Sag ich, naja, du musst es ja aber auch zulassen, vielleicht heilt der Herr dich nicht. Doch, der Herr heilt mich, ich glaube das ganz fest. Und wenn ich das glaube, wird der Herr das tun. Und du bist nur gekommen, um mir diesen Glauben madig zu machen. Da habe ich gedacht, was für eine Bürde. Was für eine Bürde, es hängt an meinem Glauben. An meinem Gebet. Ob das Schicksal sich abwendet oder nicht. Ja. Die Person ist dann 2 Tage später verstorben. Mich hat das sehr traurig gemacht, als ich das hörte. Persönliche Frömmigkeit. Ich muss es nur richtig machen und dann habe ich die Mechanismen drauf, wie man Gott lenkt, sodass ich für meinen Alltag und für meine Not und mein Leid das Kraftdepot des Herrn anzapfen kann. Das geht nicht auf. Ein 2. Punkt. Der pädagogische Erklärungsversuch. Es ist die Sonderschule Gottes. Gott nimmt dich in seine Schule durch das Leid und er bewirkt etwas ganz Tolles dadurch. Helmut, fast hatte ich den Eindruck, als ob du in diese Richtung neigst bei deiner Frage hier eben. Ja, das ist dann so der Klassiker Römer 8, 28. Dort steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder Jakobus 1, die Verse 2 und 3, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, wohl wissend, dass wenn der Glaube bewährt ist, er Geduld am Ende wirkt. Und man sagt, Mann, du hast so viel Elend in deinem Leben, voll gut, mit dir hat Gott was Großes vor. Ich erinnere mich, als wir als Familie so vor 2,5 Jahren im totalen Krisenmodus unterwegs waren, da bimmelt mein Telefon und es ist eine Person dran, mit der ich schon Jahre nicht gesprochen habe. Wir sind uns einfach nicht begegnet. Ja. Und dann sagt die Person, ich wollte dir nur sagen, Römer 8, 28 gilt auch für die Adams. Dann sage ich, wie kommst du da jetzt drauf? Und dann sagt er, ja, ich will dir das einfach sagen, das gilt jetzt. Dann habe ich gedacht, so, ich habe keine Lust mit dem zu diskutieren. Habe mich freundlich bedankt und aufgelegt. Und bei mir selbst gedacht, ja, Vers 28 gilt, aber hättest du doch wenigstens die Mühe gemacht und hättest bis Vers 35 auch noch gelesen. Ja. Dann wäre dein Bild ein bisschen umfassender gewesen. In welche Richtung das gilt? Wir drehen's und wenden's. Und am Ende macht Gott etwas Gutes. Der Klassiker hierzu ist, und das habe ich auch selbst oft genug gesagt, ja, wir Christen, wir fragen nicht warum, sondern wozu. Dahinter steht ja der Gedanke, dass Gott am Ende immer etwas Gutes macht. Immer etwas Gutes. Wozu? Klingt erstmal total gut. Aber wenn ich das so sage und mir die Frage stelle, was sagt Jesus denn am Kreuz? Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Nee, sagt er nicht. Er sagt, warum hast du mich verlassen? Diese Frage steht im Raum. Warum muss ich durch dieses Leid durch, Gott? Warum? Und ja, all die Erklärungsversuche haben ein Stück Wahrheit, aber sie bilden nicht das Ganze ab für uns. Denn es fällt auf, dass warum, wenn die Bibel das beantwortet, dann blickt sie immer nach vorne. Schauen wir mal diesen Text hier aus 1. Petrus 1. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Darauf blickt die Bibel. Die Genugtuung wird nicht im Diesseits stattfinden. Die Bibel zieht auch einen Zusammenhang zwischen all der Not, die wir jetzt erleben, und Gottes Gegenwart. Wir werden uns darüber freuen können, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Nächster Erklärungsversuch. Die menschliche Begrenztheit im Wahrnehmen von Ewigen. Der Klassiker hier ist das Bild, ich meine von Corrie ten Boom kommt das. Ja, wir lesen, wenn wir so einen Teppich vor uns haben, geknüpften Teppich, wir sehen hier im Diesseits nur die Rückseite. Bei so einem geknüpften Teppich, da hängt manch ein Faden runter und manch ein Knoten und das sieht sehr unschön aus. Und wenn wir in die Ewigkeit kommen, dann wird Gott den Teppich umdrehen und dann sehen wir, wie über all der Not und all dem Schlechten etwas Wunderbares gemacht hat. Ich finde das ein ganz tolles Bild, ein sehr tröstliches Bild. Aber auch das hat einen Haken, auf das ich später noch zu sprechen komme. Wenn wir damit Trost suchen, Leid, werden wir feststellen, da liegt viel Tröstliches drin, aber es macht deutlich, das Böse oder das Sinnlose gibt es gar nicht, sondern Gott gebraucht es, um immer was Gutes zu wirken. Und ihr merkt schon, das wird jetzt zunehmend theologisch. Nächster Erklärungsversuch, jemand anders als Gott trägt die Schuld. Gott tut ja nichts Böses. Jesus selbst sagt ja, was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Und es wird schon deutlich, aus Gott kann nichts Böses hervorkommen. Und dann ist der Erklärungsversuch für gewöhnlich, Gott macht das Böse nicht, er lässt es einfach nur zu. Man muss auch sagen, was ist das für ein Trost im Leid? Gott macht das Leid nicht, er lässt es einfach nur zu. Wenn ich aus meinem Bürofenster gucke, dann gibt es da so einen kleinen Tümpel. Das ist so ein Rückhaltebecken von der Siedlung, wenn es mal ordentlich regnet. Und stellen wir uns vor, ich würde da aus meinem Fenster auf den Tümpel gucken und ich würde sehen, da läuft ein kleines Kind in den Tümpel und es geht unter. Und es ertrinkt. Und ich würde sagen, was bin ich froh, dass ich das nicht reingeschmissen habe. Da würde jeder sagen, nein, du bist schuld, du bist nicht hingelaufen, hast geholfen. Die Klammerbemerkung zu Recht. Ja, es gibt ja den Sachbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Ja, das stimmt. Gott bewirkt das Böse und das Leid nicht. Aber ist das ein Trost? Er könnte es doch verhindern. Warum tut er es nicht? Nächster Erklärungsversuch. Der Mensch ist selbst schuld. Irgendwas muss er falsch gemacht haben. Hätte er doch ordentlich seine Bibel gelesen und ordentlich stille Zeit gemacht und ordentlich gebetet und wäre er mal jeden Sonntag schön in unsere Kirche gekommen, dann wäre es ihm besser gegangen. Hat er nicht gemacht, selber schuld. Ich muss auch sagen, ja, das Wort der Bibel ist gut. Ja, Micha 6, Vers 8, dort wird ja über das Wort Gottes gesagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es ist die Anleitung zu einem gelingenden Leben. Das glaube ich ganz fest. Aber zu sagen, wenn ich nur in meiner Frömmigkeit alles richtig mache, dann bleibt das Unheil von meiner Stufe fern, das greift zu kurz. Denn wir stellen ja auch fest, auch Christen, die mit dem Herrn unterwegs sind, werden Flüchtlinge und erleben Krieg. Haben die ihre Bibel falsch gelesen oder? Haben die falsch gebetet? Da merkt man, nee, als letzter Erklärungsversuch reicht das nicht aus. Die problematische Übereinstimmung bei all diesen Ansätzen ist, das Böse wird gut gesprochen. Und Leute, das dürfen wir nicht. Das Böse wird gut gesprochen und das dürfen wir nicht. Ja, auch wenn Gott hier und da etwas Gutes bewirkt aus bösen Situationen, rechtfertigt es nicht das Böse. Das Böse ist eine Folge des Sündenfalls. Das Böse ist das, was Gott nicht will. Das Böse ist das, wo die ganze Schöpfung hineingerutscht ist seit dem Sündenfall. Und wir dürfen das nicht gutheißen. Nein, wir müssen das Böse ernst nehmen. Sonst verkehrt das Sinnlose den Sinn. Das, was Leben zerstört, soll jetzt auf einmal lebensförderlich sein. Was ist denn gut daran, dass alle 3 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt? Nichts. Und wir dürfen nicht aufhören, erschrocken zu sein und traurig zu sein über dem Bösen und über den Folgen des Sündenfalls.
Und wenn wir einen Mensch in Not erleben, dann sind wir gut beraten, uns daneben zu setzen und stille zu sein und mit ihm zu weinen, wo er durch muss. Dann fällt auch auf, im Diesseits erschließt sich uns der Sinn des Leides nicht umfänglich. All unsere Erklärungen greifen zu kurz, habe ich von einem Beispiel gelesen, da muss ich förmlich schmunzeln. Als im Jahr 1753 das Erdbeben von Lissabon ein Tsunami auslöste, der mindestens 50.000 Menschen das Leben kostete, stellte der damalige Philosoph und Religionskritiker Voltaire die Frage an die Christen: Wie hat Gott das zulassen können? Also er glaubte nicht, dass Gott diese Welt hält. Und die Theologen in Lissabon, die steckten die Köpfe zusammen und gaben folgende Antwort. Sie rechtfertigen das Unglück dadurch, dass die vielen Leichen, die vom Tsunami ins Meer gezogen wurden, ja den Fischbestand erheblich fördern würden. Das sei doch eine prima Sache und ein Beleg für Gottes gute Vorhersehung. Muss man sagen, nee. Merken wir, wir dürfen das Böse nicht gutheißen und auch nichts Gutes darin finden. Das Böse zerstört den Menschen. Es bringt ihn weg von Gottes Gegenwart. Es wird ihn am Ende sein Dasein kosten. Nächster Punkt. Diese Welt ist nicht in Ordnung. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass diese Welt vergeht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Wir sind alle diesem Zerwürfnis unterworfen, 1. Johannes 2, Vers 2. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das, was wir sehen und wahrnehmen, ist nicht ewig. Es wird vergehen. Und du und ich, wir sind Teil dieser Welt und der Vergänglichkeit unterworfen. Und deshalb gibt es Krankheit, deshalb gibt es Bösartigkeit, deshalb gibt es Not. Es ist eine Folge des Sündenfalls. Ich war vor kurzem beim Zahnarzt. Und er schaut in meinen Mund und merkte, dass ich etwas überrascht bin, dass für ihn daraus ein Großauftrag erwächst. So. Und dann sagt er mir ganz schlicht: Ja, Herr Adam, Sie sind in einem Alter, in dem nimmt die Knochendichte jetzt fortwährend ab. Da müssen Sie mit leben. Habe ich auch nur gedacht: Ach du liebe Zeit. Die Antwort des Arztes halt: Die Knochendichte nimmt ab. Und dann dachte ich: Das sagt die Bibel ja schon lang. Die Welt vergeht und du wirst vergehen. Und ich meine, ihr, die ihr hier vorne sagt, ihr seid ja alle älter, als ich gedacht habe. Ja, aber immer noch das blühende Leben, so wie ihr hier vorne hockt. Ihr werdet vergehen. So wie jeder uns der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ah, das überspringe ich, das dauert zu lange. Lasst mich einige zusammenfassende Beobachtungen formulieren. Das sind jetzt vielleicht die zwei wichtigsten Sätze. Das ist so mein Extrakt nach vielen Jahren Ringen und Arbeiten für mich. Ich erkenne in der Bibel, Gott hält seine Schöpfung, damit Schöpfung Schöpfung sein kann. Gott hält seine Schöpfung, damit Schöpfung Schöpfung sein kann. Haben wir Grund, auf einen Morgen zu hoffen? Ja. Warum? Weil Gott da ist. Und weil er sagt, ich halte diese Welt. Und nicht irgendeine Regierung. Und nicht irgendein atomarer Super-GAU. Ich halte diese Welt. Und auf der anderen Seite steht, Gott begrenzt seine Allmacht, damit Schöpfung Schöpfung sein kann. Gott begrenzt seine Allmacht, damit Schöpfung Schöpfung sein kann. Wenn Gott jederzeit einschreiten würde, wenn es in der Schöpfung etwas nicht gut liefe, dann wäre niemand von uns mehr da. Also sagen wir, Gott würde eingreifen, immer wenn ein Löwe eine Gazelle reißt, weil es der Gazelle dann schlecht geht, dann gäbe es bald keinen Löwen mehr. Sagen wir, Gott würde eingreifen, immer wenn wir einen Rind zum Schlachthof bringen, dann geht es dem Rind ja schlecht danach. Jetzt freuen sich alle Veganer. Aber sagen wir, Gott würde eingreifen jedes Mal, wenn du vor der Zeit eine Gurke erntest, weil es der Gurke danach ja nicht mehr so gut geht. Und dann merken wir, nee,
Wenn Gott so wäre, wenn Gott nicht bewusst sagen würde, ich begrenze meine Allmacht, damit Schöpfung Schöpfung sein kann, dann wäre niemand von uns mehr hier. Und zwischen diesen zwei Polen sind wir unterwegs. Mir fällt auch auf, Gott ist ein naher Gott in Jesus Christus. In all dem Leid gilt das. Da habe ich ein schönes Beispiel gelesen. Das ist hier das Bild von dem Tunnel. Ein Vater nimmt seinen kleinen Sohnemann, der ist so im frühen Grundschulalter und der schon ein paar Jahre her hat, noch zu Dampflokzeiten, in denen die Waggons noch dunkel waren, machen die zwei eine Tour, Vater und Sohn. Und jetzt schaut der Kleine aus diesem Fenster des Waggons und schnattert die ganze Zeit. Ja, oh, guck mal, Papa, da sind Berge und da sind Kühe und da Schafe und da Wald. Und der Kleine ist so aufgeregt, er schnattert die ganze Zeit. Und plötzlich fahren sie in einen Tunnel und es ist dunkel. Und das Geschnatter des Sohnemanns hört schlagartig auf. Jetzt sieht er nichts mehr. Und auf einmal hört man in der Stille eine Frage, die berührt mich. Da sagt der Kleine: Papa, bist du noch da? Der Papa sagt: Ja, ich bin noch da. Dann ist für den Kleinen die Welt in Ordnung. Ich bin nicht allein in diesem dunklen Tunnel. Papa, bist du noch da? Und da ist die Bibel sehr deutlich, indem sie uns ausdrückt: Ja, auch in dieser Not, wir als zerfallende Schöpfung, in dieser Not ist Gott bei uns und nicht nur bei uns als Menschheit, sondern bei uns, bei dir und mir. Da lesen wir Stellen wie Hebräer 2. Deshalb musste er, also Jesus Christus, seinen Brüdern und Schwestern auch in allem gleich werden. Das heißt, wenn du im Tunnel bist und in einer ganz leidvollen Situation und fragst: Papa, bist du noch da? Wenn du dich so an Gott wendest, dann wird die Antwort sein: Ich bin da. Und ich weiß sogar, wie es dir geht. Ich weiß das. Da fallen mir Stellen ein wie Johannes 11, Vers 33. Da ist Jesus auf der Beerdigung seines Bekannten Lazarus. Er wird ihn zum Leben auferwecken. Aber bei der Beerdigung erlebt er die ganz Traurigkeit der Menschen. Und dann steht dort: Jesus ging in die Augen über. Er ist mit bei der Beerdigung und weint über der Traurigkeit der Endlichkeit, die die Menschen nun mal haben. Und es macht mir deutlich ganz gleich, auf welcher Lebensbaustelle wir unterwegs sind. Wenn wir im Tunnel fragen: Papa, bist du noch da? Dann wird die Antwort sein: Ja, ich bin da und ich weiß, wie es dir geht. Und du bist hier nicht alleine unterwegs. Da, finde ich, liegt ganz viel Trostpotenzial für uns drin. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dieser Gott, an den wir glauben, ist auch ein ferner und unbegreiflicher Gott. Auf der einen Seite so nah, auf der anderen Seite fallen mir Bibelstellen ein wie Jesaja 45, Vers 15. Entschuldigung. Dort steht: Für wahr, der große Prophet Jesaja sagt das. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Der so viel über Gott wusste, der Prophet. Er muss sagen: Du bist auch ein verborgener Gott. Es gibt Dinge, die begreife ich von dir nicht. Und ich verstehe sie von dir nicht. Und den Apostel geht es genauso. Da lesen wir von Paulus im Römerbrief über Gottes Wirken: Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Der große Apostel Paulus sagt: Ich verstehe dich nicht, Gott. Ich kann es nicht erklären, wie du bist. Ich muss da immer schmunzeln, wenn ich Christen begegne, die alles erklären können. Ja, da schmunzle ich immer nur für mich und sage: Oh, du hast noch ganz, ganz wenig von Gott verstanden. Denn der große Paulus sagt: Ich kann es nicht umfassend darstellen. Ich kann es nicht. Die Bibel sagt, auch die Vollendung steht noch aus. Und dieser Vers ist ja schon genannt worden, oder diese Verse. Und Gott selbst mit ihnen wird ihr Gott sein. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Die Bibel schaut nicht auf das Diesseits und fragt: Wie werdet ihr es besonders schön haben in 2024 in Detmold? Wie wird dein Job besonders schön sein und dein Garten besonders grün? Deshalb ist Jesus nicht gekommen. Die Bibel blickt nach vorne und sagt: Du wirst bei Gott sein.
Und wenn du dein Leben mit ihm in Ordnung gebracht hast, dann wird dort die Vollendung sein. Und das ist mein letzter Punkt heute. Wir sind eingeladen, Zuflucht bei dem Ewigen zu nehmen. Wir als begrenzte Schöpfung, die dem Zerfall unterworfen ist und die wir das alle erleben. Ich meine, wenn ich auf den rechten Block schaue, das ist ein bisschen frustrierend. Hier sitzen die Jugendlichen, das ist das pralle Leben. Die sehen unverwüstlich aus. Ja. Und doch muss ich sagen, ja, auch ihr seid Teil der Schöpfung, die zerfällt. Die Bibel sagt, wir sind auch nur ein Hauch, ein Gras, ein Nichts. Unser Gastspiel auf dieser Erde ist kurz. Und deshalb lädt die Bibel uns ein, Zuflucht bei dem Ewigen zu nehmen. Wie das geschehen soll, da gibt es diesen ganz zentralen Vers. Dieser Vers beginnt so, denn also hat Gott, nicht wie in der Vergänglichkeit, sondern Gott der Ewige, er ist der Akteur. Er hat die Welt so geliebt, all die Menschen, die da sind. Aber wir merken schon, eine vergängliche und sündige Schöpfung und ein ewiger Gott, die passen nicht zusammen. Das habe ich versucht, mit dieser Kluft, die beide Parteien trennt, darzustellen. Sie passen nicht zusammen. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, eure Sünde ist wie eine Scheidewand, Jesaja 59, Vers 2, die zwischen euch und Gott steht. Und die können Menschen nicht überbrücken. Und deshalb wendet sich Gott den Menschen zu, denn also hat Gott die Welt geliebt. Er wurde aktiv, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Entschuldigung. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus Christus kommt in diese Welt, nimmt Vergänglichkeit an. Und all die Not. Und all das Leid. Und stirbt für begrenzte Wesen. Er trägt unser Urteil. Dazu hat Gott ihn gesandt. Und aufgepasst, es beginnt nicht an Automatismus zu greifen, sondern es wird deutlich, der Vers geht weiter. Auf dass alle, die an ihn glauben, jetzt wird es sehr persönlich. Das ist eine Frage, die können wir als Gemeinde oder als Gesellschaft nicht für dich beantworten. Es ist die Frage, wie stehst du zu Gott? Erkennst du, ich bin von Gott getrennt? Das ist Gottes Botschaft an mich. Jeder, der an ihn glaubt, der das annimmt, auch so könnte ich das wiedergeben. Jeder, der das annimmt und sagt, Gott, ich begreife, ich bin von dir getrennt. Und ich bitte dich, vergib du mir all das, was zwischen uns steht. Du musst das wegnehmen, ich kann das nicht. All meine Schuld, all meine Begrenztheit, all meine Vergänglichkeit, all das, was zu dir, dem ewigen Gott, nicht passt. Ich will das annehmen für mich. Alle, die das tun, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir dürfen mit Gott ins Reine kommen, so dass er uns die Schuld vergibt. Und wir dürfen Zuflucht beim Ewigen nehmen. Jetzt kenne ich die Lebenssituation in der du bist. Vielleicht sitzt du hier und bist vom Leben gebeutelt, von Krankheit, von Schicksalsschlägen, von Tiefschlägen, die du erleiden musstest. Und je mehr du Erfüllung im Diesseits suchst, umso mehr wirst du den Eindruck bekommen, ich bin ums Leben betrogen. Wenn unser Leben nur auf das Diesseits fixiert ist, Leute, dann greift es ganz kurz. Gott sagt, ich weiß, wie es dir geht. Ich bin bei dir im Tunnel. Und ich lade dich ein, hab Teil an meiner Ewigkeit, weil ich dich bei mir haben möchte. Bei mir, wo gelten wird, ich werde die Tränen abwischen. Kein Tod, kein Schmerz und kein Geschrei. Dazu lade ich dich ein. Und das ist ein großes Angebot Gottes. Und hier sind wir herausgefordert, Antwort zu geben. Was macht das mit dir, diese Botschaft zu hören? Den Zuspruch Gottes in der Bibel für dich gesagt zu bekommen. Lässt du dich darauf ein? Vor dieser Frage stehen wir. Amen.